Deutschlandradio Retro.
Aus den Audioarchiven.
Wenn sich zwei Oberschlesier in der Fremde treffen, und das tun ja die meisten von ihnen, so erkennen sie sich schnell an ihrer hurtigen, etwas polternden Art zu sprechen. Dabei gibt es, richtig gesehen, eigentlich gar keine oberschlesische Mundart. Das Oberschlesisch ist, mit einem Begriff des Hamburgers ausgedrückt, ein Missing, eine nicht ganz echte Sache, ein Deutsch mit grammatikalischer Beeinflussung durch slawische Sprachen, durch Polnisch und Mährisch und hier und da mit slawischer Formung der Konsonanten und der Vokale. Oberschlesien ist ein Zweisprachenland. Sinnlos ist abzustreiten, wie es deutsche oder polnische Überpatrioten immer mal wieder versuchen. Und der Oberschlesier, und darin geht es ihm ähnlich wie dem Lothringer, spricht beide Sprachen fließend, mit rasender Schnelligkeit sogar, aber alles andere als richtig. Die Polen nennen das oberschlesische Polnisch geringschätzig Wasserpolnisch und meinen damit wohl, es ist ein verwässertes Polnisch. Sie nennen den Deutschen Niemitz, was wörtlich der Stumme heißt. Ob sie damit eine besondere Wortkargheit des Deutschen charakterisieren oder nur ausdrücken wollen, sie verstünden ihn nicht, das bleibe dahingestellt. Das Oberschlesisch kennzeichnet sich vor allem durch die Härte der Konsonanten, die Breite der Vokale, durch die Neigung, die Sätze so häufig wie möglich mit da anzufangen, ein altmodisches E an die Adjektive anzuhängen, an den unmöglichsten Stellen ein sich in den Satz zu werfen, das H in die Kehle zu ziehen, sodass es zum ch wird, die Hilfszeitwörter zu verwechseln und so weiter. Da gehen wir jetzt. Wo hast du gewesen? Ich bin sicher schon fertig. Oberschlesisch hat mit den Dialekten Mittel- und Niederschlesiens, die wir aus Gerhard Hauptmanns Webern oder aus Karl von Holtheis Gedichten kennen, nicht das Geringste zu tun. Es steht ihm so fern wie dem Thüringischen, wie dem Sächsischen oder dem Platt. Das Ländchen zwischen den Ausläufern der Sudeten und denen der Beskiden entwickelte sich im vorigen Jahrhundert schnell von einem dünn besiedelten Forst- und Ackerland zu einem dicht besiedelten Industriezentrum. Es ist ein Land schneller Einwanderung. Bergleute aus dem Harz, Hilfsarbeiter aus dem nahen Galizien, alle möglichen Menschen prallten hier zusammen. Sie vertrugen sich glänzend, solange nicht der Chauvinismus oder der Bolschewismus Unfrieden stifteten. Jeder Deutsche verstand Polnisch, jeder polnisch Erzogene verstand selbstverständlich Deutsch. Und beide Sprachen färbten aufeinander ab. Aber Oberschlesisch ist nicht nur eine Formung durch die Zweisprachigkeit, sondern auch das Ergebnis einer besonderen Seelenhaltung, einer heftigen, tatenfrohen Munterkeit, die sich mit einer gewissen Schleue verband. Man lebte nach Überwindung einiger Katastrophen, die durch die übermäßige Hast der Industrialisierung kamen, sehr positiv, sehr wach und sehr der Heiterkeit zugetan zwischen der Neiße und der Weichsel. Auch dieser Lebensart entspricht die harte und dabei so lebhafte oberschlesische Mundart, die, wie schon gesagt, ganz genau genommen keine Mundart ist. Lassen wir uns nun von August Scholtis eine kleine Geschichte aus seiner oberschlesischen Heimat in der Sprache seiner Heimat erzählen.
Meine Beziehungen zu Rothschild und ähnlichen Leuten. Jetzt will ich aber eine Geschichte erzählen über meine Beziehungen zu Rothschild und ähnlichen Leuten. Unser braver alter Schulmeister drückte mir das preußische Entlassungszeugnis in die Hand. Damit war ich aus der Schule getreten. Daheim sagte meine Mutter, gut, dass die dumme Schule endlich zu Ende ist. Jetzt hast du Zeit genug, regelmäßig unseren Kuhstall auszumisten. Ich schaute sie ziemlich ungnädig an und entfernte mich zu unserem Nachbarn Benjamin Kudela, Vorsitzenden des Kriegervereins und Maurerpolier. Er konnte schöne Reden schwingen, die ich bewunderte, und ich wusste, dass er dem sagenhaft reichen Wiener Rothschild sein märchenhaftes Vermögen noch dadurch vermehrte, indem er ihm auf einer unweit gelegenen prächtigen Domäne eine mächtige Scheune baute, durch die in unser Dorf zur allgemeinen Bewunderung ohnehin gewaltige Ströme Geldes flossen. Auch ich wollte mich also an den Geldern bereichern. Frau Kudella, der ich meine Absicht erzählte, wollte für mich Fürsprache einlegen bei ihrem Mann, und da wir um einige Ecken verwandt wären, bestünde gar kein Zweifel, meinte sie, dass auch ich durch diese Scheune meine Tasche füllen könnte. Am Abend schaute mich Benjamin Kudella von oben bis unten an und schnarrte mit der Stimme, wie das so beim Kriegerverein üblich war. Er zeigte sich der Vetternwirtschaft seines Weibes nicht abgeneigt und meinte, »Wenn du durchaus willst, kannst du für unsere Scheune Ziegelsteine das Gerüst hinaufschleppen und morgen früh anfangen.« Als ich nach Hause kam, neckte mich meine ganze Familie. Die Mutter meinte, wenn die Sache so stünde, müsste ich also vorher noch zur Beichte gehen und kommunizieren. Denn das gehörte sich zu jedem Anfang im Leben. Ich tat ihr prompt den Gefallen, und da Hochwürden mich im Beichtstuhl fragte, was ich im Leben werden wolle, erwiderte ich, »Schiffsjunge, Deckoffizier Robinson.« Nach dieser kirchlichen Verrichtung schielten mich die Eltern an. Ich würde bestimmt unter der Ziege zusammenbrechen, war ihre besorgte Ansicht. Am anderen Morgen stand ich pünktlich neben der Scheune. Benjamin Kudella begann, seine Leute zu kommandieren. Ich bekam meine Ziege in die Hand gedrückt, jenen Hocker, den die Handlanger auf dem Buckel zu schleppen pflegen, mit Ziegelsteinen vollgeladen. Es dauerte gar nicht lange, und Benjamin Kudella verwandelte sich ziemlich ungnädig. Auf einmal verstand er gar keinen Spaß, was mich sehr kränkte. Je mehr ich mit meiner Ziege schwitzte, umso mehr beschimpfte er mich. Er schrie sogar zum Gelächter der anderen, »Und so etwas will Deckoffizier werden?« so dass ich überlegte, ob es nicht besser bei der Mutter wäre und ihrem Kummist im Stall. Samstags bekam ich meinen Wochenlohn von 5 silbernen Mark. Das war also Rothschilds berühmtes Geld. Mit geschwellter Brust wanderte ich heim, um die solide Geldstück Mutter in die Hand zu drücken, die vor Rührung weinte, während der Vater kräftig lachte. Für diesen redlich abgelieferten Wochenlohn wurde ich am Sonntag durch Mutter mit allerlei Esswaren versehen, von denen ich glaubte, dass sie mehr kosteten, als mein abgelieferter Wochenlohn wert war. Vater meinte gelegentlich, dass er nichts dagegen hätte, wenn ich einmal auskostete, wie die Ziege voller Steine auf der Rothschildschen Scheune schmeckte, von Benjamin Kudella beschimpft. Kudella hätte lauter Mitglieder seines Kriegervereins um sich. Ich sollte mich langsam auch auf die Mitgliedschaft präparieren, dann bekäme ich wohl am ehesten Ruhe. Eines Tages, als ich nach Feierabend heimstrebte, sah ich Mutter vor unserem Häuschen stehen. Sie erwartete mich und rief mir freundlich entgegen, »Junge, deine Ziegenreiterei bei Rothschild hat ein Ende. Onkel Kubosch war soeben hier, du sollst ein feiner Schreiber werden im fürstlichen Schloss.« In der Nacht hörte ich, wie Mutter sich mit Vater im Bett über meine künftige Schreiberei unterhielten. Mutter sagte, »Mit meinem tummen Verstand stelle ich mir das so vor. Der Junge schreibt und dann kommt der Herr Rat, liest sich alles durch und wenn das schlecht geraten ist, zieht er ihn an den Ohren und ruft, »Esel, noch einmal schreiben!« Mutter sagte nicht wie üblich »noch einmal«, sondern »noch einmal«. Der Himmel mag wissen, woher sie so viel Bildung hatte. Am anderen Morgen, einem herrlichen sommerlichen Sonntag, hatte ich und mein Vater keine Zeit wie üblich zur Kirche zu gehen, aus der Gesänge und Orgelmusik verlockten. Wir strebten dem geheimnisvollen Wald zu, der den Horizont säumte und in dessen verschwiegenen Gründen sich das herrschaftliche Schloss befand. »Hast du Angst?« fragte mein Vater. »Nein«, erwiderte ich. Ich sah, wie er seinen Rosenkranz aus der Tasche zog und in der Einsamkeit des Waldes weit ausschreitend betete. Wir wanderten weiter, ich unterlag dem geheimnisvollen Rauschen der Wipfel und dem vielfältigen Gesang der Vögel. So waren wir zu einem prächtigen Gittertor an diesem Schloss gekommen und standen unschlüssig davor. Hinter dem Gitter breiteten sich kiesbestreute Wege aus. Inmitten dieser Ordnung stand das märchenhafte Schloss. Wir fassten uns endlich ein Herz. So gelangten wir verstohlen bis zu einer Tür unter dem Schlossturm, die appetitlich weiß gestrichen war und auf der mit schwarzer Farbe feierlich geschrieben stand: Kanzlei. Ich sah, wie mein Vater den Finger wiederholt unschlüssig krümmte und sich im Anklopfen übte, bevor er sich dazu entschloss. Von drinnen forderte uns eine Stimme zum Hereintreten auf. Wir befanden uns in einem ehrfurchtgebietenden Raum, in dem es vor Sauberkeit nur so blitzte und blinkte. Sinnverwirrende Apparate standen und hingen da herum, Maschinen und allerlei Tastaturen, wie bei einem Doktor in der Stadt. Mir war ganz schlecht geworden, ich hatte Brechgefühle und zweifelte langsam daran, Fähigkeiten eines Schreibers zu besitzen. Inmitten dieses Raumes saß ein Herr, der uns nicht beachtete und schrieb. Das war der Herr Rat. Mit vielen Verbeugungen trat mein Vater näher und ich als sein folgsamer Sohn verbeugte mich entsprechend. Dabei begann mein Vater mit wegwerfender Gebärde zu stammeln, dass mein Onkel Kubosch von einem Schreiber zu erzählen wusste, den der hochwohlgeborene Herr Rat zu benötigen geruhte. Hier sei jener nichtsnutzige Bengel, der vielleicht zu gebrauchen wäre. Der Herr Rat schaute mich prüfend an, griff nach einem Blatt Papier, legte es auf den Schreibtisch zurecht, ließ mich näher treten, drückte mich auf den Stuhl. Ich hielt einen Federhalter in der Hand, meine Hand schwitzte und er diktierte. Packer packen die Pakete, Punkt. Bismarck packte feste zu, Punkt. Seine Majestät, unser Kaiser Wilhelm II., Punkt. Seine kaiserliche Hoheit, unser Kronprinz, Punkt. Unser durchlauchtigster Fürst, Punkt. Danach prüfte er mein Schreibwerk, korrigierte mich bei unserem Kaiser Wilhelm II., dass ich ausgeschrieben hätte und das Lateinisch zu schreiben sei in puncto römisch 2 mit Punkt. Ansonsten zeigte er sich zufrieden und so wurde zwischen ihm und Vater ausgemacht, dass ich meine Stellung am anderen Morgen anzutreten hätte. Diese Tintenkleckserei in einem märchenhaften fürstlichen Schloss war entschieden interessanter als die elende Ziegenschlepperei bei dem sagenhaft reichen Rothschild. Hier bewegte ich mich unter allerhand hochgestellten Persönlichkeiten und lernte allerlei allerhöchste Ansichten kennen, die ich mit meinem dummen Bauernverstand nie für möglich gehalten hätte. Über unseren geliebten Kaiser, über Könige, Generäle, Landräte, Direktoren, Inspektoren und dergleichen Leute in der Welt. Alles, was mir einstens unser Schulmeister über unseren Kaiser erzählt hatte, war falsch gewesen. Ich lachte mir eins ins Fäustchen über den ganzen Riesenschwindel in der Welt. Sogar der Benjamin Kudella, der meine schwitzende, redliche Händearbeit so niederträchtig verspottete, zog jedes Mal den Hut, wenn er mich erblickte, nur weil ich in dem märchenhaften Schloss mit der Schreibfeder herumkritzelte, wobei ich mir auch noch die Pfoten schmutzig machte. Er lud mich zum Bier und Schnäpsen ein und bezahlte auch noch. Und meine Mutter, wenn sie sich mit Frau Kudella über den Zaun hinweg über meine feine Schreiberstellung unterhielt, sagte jedes Mal spitz, lieber weniger verdienen, aber fürstlich.
Deutschlandradio Retro.